Ich bin leider gesundheitlich noch etwas angeschlagen und deswegen auch geistig nicht ganz auf der Höhe. Hoffe aber, dass das, was ich jetzt hier eher skizzenhaft sozusagen als Entwurf für das, was ich eigentlich ausarbeiten wollte, vortragen werde, trotzdem halbwegs konsistent und verständlich ist. Im Grunde habe ich das in zwei Teile gegliedert. Am Anfang möchte ich relativ knapp was sagen über die Art und Weise, wie sich diese Form des Campierens im öffentlichen Raum meines Erachtens historisch einordnen lässt, also wie sich diese Aktionsform entwickelt hat und welche Implikationen auch in dieser Geschichte eigentlich schon stecken, die jetzt in diesem neuen, also neu erscheinenden Form des Protestcampens, insbesondere in Städten, meines Erachtens erst sozusagen besonders zur Geltung oder zu sich selbst kommen. Im zweiten Teil möchte ich dann anhand einiger Materialien, die ich gefunden habe, was über Campen als gewissermaßen Laboratorium für die Entwicklung, für das Antrainieren einer gewissen Art von Gruppendynamik sagen. Darauf beziehe ich mich auf zwei relativ willkürlich ausgewählte Texte, die aber angesichts ihrer besonderen Idiotie besonders prägnant auch sind, die man auch im Internet finden kann, also vor allem auf eine gruppendynamische Anleitung für das Verhalten in Bürgerversammlungen, die im Zusammenhang mit den Protestcamps in Madrid herausgegeben wurde und in der einige Schlagworte auftauchen, die, glaube ich, für diese Art von Verhaltenstraining, und das scheint mir tatsächlich der entscheidende Punkt bei diesen Camps zu sein, besonders prägnant sind. Darauf komme ich nachher noch zurück, vor allem die Rede vom kollektiven Denken, was man da einüben will, die Bedeutung des Konsenses und die verschiedenen Kommunikationsformen, die dort zur Geltung kommen. Der andere Text ist ein kleiner Aufsatz für ein Zirkular, das heißt Luxemburg, Gesellschaftsanalyse und linke Praxis, mit dem Titel Potenziale politischen Zeltens, alte und neue Camps als Aktionslaboratorien. Da wird dieser Begriff des Laboratoriums schon affirmativ eingeführt und auch in dem Text selbst behauptet, dass das im Grunde genommen so etwas wie soziale Laboratorien zum kollektiven Einüben eines bestimmten Verhaltens seien. Und wenn man das kritisch wendet, hat man, denke ich, tatsächlich einen wichtigen Punkt dieser neuen Protestform entdeckt, über den sich genauer zu sprechen lohnt. Also es geht möglicherweise bei diesen Camps gar nicht so sehr um die Außenwirkung, also um das, was in dem aggressiven Gestus, der da oft trotzdem noch mitschwingt, behauptet wird, also um die sogenannten Ziele, die man da vor sich herträgt, wobei das natürlich so, durchaus sehr unterschiedliche Ziele sind, je nachdem, wo diese Veranstaltungen stattfinden, sondern interessanter ist möglicherweise die Innenwirkung, also der Versuch müsste mal gemacht werden, diese Camps sozusagen als einen sozialen Mikrokosmos zu analysieren, um herauszufinden, was dort eigentlich geübt wird. Und wenn man sich das genauer anschaut, und darauf werde ich hoffentlich hinauskommen, sieht man, dass das erstens gar nicht so unterschiedlich ist von dem, was in der Gesamtgesellschaft sonst passiert, und dass das zweitens sogar so als sowas wie ein Training, also eine Art vorauseilendes Gehorsam, in vorauseilendem Gehorsam absolviertes Training in bestimmten Verhaltensweisen begriffen werden kann, die die Gesellschaft draußen, gegen die man sich durch dieses sozusagen als Gegenort in den Städten implementiertes Camp abzugrenzen glaubt, sowieso von einem verlangt. Kurz anfangs ein paar Bemerkungen zur Geschichte des Campings. Also man könnte ja annehmen, dass das Neue, was da jetzt passiert, darin besteht, dass eine Aktionsform und eine Form der kollektiven Mobilisierung, der freiwilligen kollektiven Mobilisierung von Menschen, die früher eher in die Freizeit fiel, jetzt politisiert wird und zu einer politischen Protestform sozusagen umgewertet wird. Diese Deutung ließe sich unter anderem damit unterfüttern, dass jetzt eben tatsächlich, das habe ich ja schon anfangs angedeutet, diese Form des Campens, der eher sowas mit Abenteuerurlaub und dem sich Aussetzen der Wildnis und so weiter zu tun zu haben scheint, in die Städte implementiert wird und dass durch dieses Aufschlagen von Zeltstätten oder Zeltlagern in den Städten sowas wie ein Gegenort innerhalb der Stadt geschaffen wird. Das scheint auch dadurch nahezuliegen, dass diese Proteste häufig damit zusammenhängen, dass man irgendwie die Stadt für sich meint, reklamieren zu können auf diese Art und Weise, was immer das eigentlich heißt und gegenüber wem eigentlich dieses Recht auf Stadt denn überhaupt eingefordert wird. Das scheint mir aber insofern etwas trügerisch zu sein, als auch diese Form des Campens als Massenmobilisierung in der Freizeit, wie sie eben so aus der Lebensreform- und Pfadfinderbewegung kommt, auch schon sozusagen als dieses vermeintlich unpolitische Vergnügen, was da häufig auch damals schon Großstädte sich angetan haben, selbst ja schon eine Form von Praxis war, in der eigentlich Alltagshandeln und politisches Handeln irgendwie auf fragwürdige Weise miteinander verfilzt waren. Also da, wenn man sich etwas mit dieser Lebensreform, Wandervogel, Pfadfinderbewegung beschäftigt, sieht man, dass es da tatsächlich um ein sportives und zugleich politisches Training ging, dass es hier schon immer um eine Form von freiwillige Selbstmobilisierung ging, deren politischer Gehalt und deren politische Intention gerade darin bestand, dass hier sich freiwillig in der übrig gebliebenen Freizeit etwas angetan wird, was aber zugleich ausstrahlt auf die Art und Weise, wie man sich als Bürger versteht. Also in dem ganzen Kontext war ja immer schon der Begriff der Ganzheitlichkeit, des ganzheitlichen Menschen sehr im Schwange. Und die ganze Lebensreform hat im Grunde genommen ja die Intention, also zielt ja in ihrem ganzen Denken darauf, den Unterschied zwischen bürgerlichem, also zwischen politischem Bürger und privaten Menschen zu verwischen. Und zielt insofern schon auf eine kollektive, nicht rein politische, sondern eben den ganzen Menschen auch politisch umfassende Mobilisierung. Insofern scheint mir hier eher eine Kontinuität zu bestehen, die jetzt hier sozusagen nur insofern zu sich selbst kommt, als sie als eine sich explizit für politisch und als Ausdruck einer politischen Massenbewegung verstehende Praxis selbst ausruft und selbst reflektiert, wenn man das so nennen kann. Interessant ist, das kommt in diesem Artikel, den ich genannt habe, auch wird das sehr affirmativ und genau für die, die das noch wissen wollen, ausgeführt, dass diese Praxis des Campens dann offensichtlich in den 70er Jahren, insbesondere im Zuge so der Friedens- bzw. Antikriegsbewegung und auch bestimmter pazifistisch-feministischer Gruppen eine wichtige Rolle spielte und dass auch da schon sich schon was andeutet, was in diesen Selbstkonzepten, die heute in diesen Bürgerversammlungen entwickelt werden, ganz besonders deutlich ist, nämlich, dass hier auf eine merkwürdige Art ein ganz zwanghaftes, autoritatives Verhalten einhergeht mit so einer seltsamen Empfindsamkeits- und Kommunikationsideologie, also mit der Intention, immer schon den anderen bloß nicht zu kränken, allen immer zuzuhören, alles als Bereicherung zu empfinden und Konfrontation eigentlich zu vermeiden. Das kann man auch an den Kommunikationsformen, die da auch für die es auch so regelrechte Skripte gibt, in diesen Camps ganz gut zeigen. Darauf werde ich gleich nochmal eingehen. Also dieser, wie ich das genannt habe, ganzheitliche Aspekt, also dass es hier nicht etwa um eine politische Aktion geht, die man sozusagen als politisch engagierter Bürger eine bestimmte Zeit lang, an der man eine bestimmte Zeit lang teilnimmt, um danach dann wieder Privatmensch sein zu können, sondern um Aktionen, die eben genau diese Grenze gar nicht mehr akzeptieren und nur den ganzen Menschen kennen, das ist etwas, was man auch in diesen Ausführungen zur Gruppendynamik sehr gut erkennen kann und an denen schon sehr deutlich wird, bis in die Begrifflichkeit hinein, dass hier Sachen Anwendung finden, die keineswegs irgendwas gegen Kulturelles oder Subversives haben, sondern bis in die Theorien hinein, die dem offenbar auch zugrunde legen, eigentlich sich wiederfinden lassen in irgendwelchen Management-Massenmanipulationskonzepten, die also im Kontext von Supervision, Management-Wochenenden, Mediation und so weiter immer auch im Schwange sind. Und das, eben deswegen scheint mir dieses Moment, was die hier als Gruppendynamik selbst bezeichnen, ganz besonders wichtig zu sein. Darauf möchte ich jetzt ein bisschen genauer eingehen. Ich lese erst ein paar Zitate aus dieser Kurzanleitung vor. Der Text wurde, so heißt das, von der Kommission für Gruppendynamiken in Versammlungen vom Puerta del Sol-Protestcamp in Madrid ausgearbeitet. Er basiert auf verschiedenen Texten und Zusammenfassungen, die Konsens in den internen Versammlungen dieser Kommission erreicht haben. Auf keinen Fall ist diese Anleitung als abgeschlossenes Modell zu betrachten, das nicht von jeder Versammlung durch Konsens abgewandelt werden kann. Da sieht man schon, dass dieser Begriff des Konsenses, darauf komme ich gleich noch, hier sehr wichtig ist, der ja an sich schon ein zwanghaftes Moment bei dieser Kommunikation betont. Ne, Konsens ist, auch wenn das, wenn meistens anders getan wird, ja eigentlich nichts anderes als ein Name für eine durch innere Zwänge durchgesetzte Einigung, die den Konflikt stillstellt, statt ihn irgendwie auszutragen. Interessant ist aber, dass in diesem Skript, bevor Sie auf den Konsens zu sprechen kommen, ein ganzes Kapitel an den Anfang gestellt wird, das offene Reflexion mit KT in dieser Übersetzung über kollektives Denken übertitelt ist. Und an diesem Abschnitt kann man besonders gut sehen, dass das Ganze eigentlich schon sektiererische und quasi religiöse, massenpsychologische Elemente hier hat, die auch offensichtlich von den Leuten durchaus reflektiert und erkannt werden, aber eben für notwendig erachtet werden. Zu diesem Begriff wird hier ausgeführt: Während wir gerne unsere bisherigen Eindrücke teilen möchten, ermuntern wir euch, mit der Reflexion fortzufahren und diese Eindrücke zu diskutieren, denn wir empfinden kollektives Denken als einen essentiellen Bestandteil unserer Bewegung. Unserem Verständnis nach steht kollektives Denken im völligen Gegensatz zu der Art zu denken, wie sie durch das gegenwärtige System angeregt wird. Dadurch ist es schwer zu integrieren und anzuwenden. Zeit ist nötig, da dies eines langen Prozesses bedarf. Wenn eine Entscheidung getroffen werden muss, neigt das normale Gesprächsverhalten zweier Menschen mit unterschiedlichen Meinungen dazu, konfrontativ zu sein. Jeder verteidigt seine Meinung mit dem Ziel, seinen Gegner zu überzeugen. Und das so lange, bis die eigene Meinung gewonnen hat oder zumindest ein Kompromiss erreicht werden konnte. Das Ziel von kollektivem Denken hingegen ist es, Neues zu erschaffen. Das bedeutet, zwei Menschen mit unterschiedlichen Ideen arbeiten zusammen, um etwas Neues zu kreieren. Die Betonung liegt also nicht auf meine Idee oder deine. Man verpflichtet sich vielmehr der Auffassung, dass zwei Ideen zusammen etwas Neues entstehen lassen können. Hier findet man also schon ganz prototypisch für den sektiererischen Charakter diesem ganzen Selbstkonzept, was hier den Menschen, die daran teilnehmen, ja nicht nur empfohlen, sondern abverlangt wird, zugrunde liegt. Einerseits diese Emphase des Neuen, das da irgendwie geschaffen werden soll, also einen seltsamen Kreativitätskult, der andererseits zusammengeschmiert wird, eigentlich mit einer Verpflichtung darauf, Konflikte überhaupt gar nicht erst aufkommen zu lassen und sich eines Kommunikationsverhaltens zu bedienen, dass die Konflikte gewissermaßen unter den Tisch kehrt und Widersprüche, die bestehen, nicht als was Objektives auffasst, an dem irgendwie gearbeitet werden muss, sondern als irgendwie Ausdruck der Tatsache, dass da eben ganz unterschiedliche, bunte Menschen alle das ihre zu dem Gemeinsamen beitragen, das eben umso leerer wird, je weniger man den Widerspruch überhaupt noch zulässt. Also dieser Begriff des kollektiven Denkens hat selbst schon was quasi Religiöses. Das wird an dem Ende des Papiers noch mal ein bisschen ausgeführt, ganz im Sinne einer Sekte, würde ich fast schon sagen, unter der Überschrift, was wir unter kollektivem Denken verstehen, unter anderem folgende Punkte aufgeführt werden. sich selbst als Teil eines Ganzen wahrzunehmen, sich in andere hineinzufühlen, einzufühlen müsste es eigentlich heißen, andere nicht als Gegner zu betrachten, sondern als Bestandteile der ganzen Gruppe, Meinung nicht aus Verpflichtung heraus, sondern vielmehr aus eigenem Verlangen heraus zu respektieren. Das ist wichtig, ne? Also Meinung aus einer Verpflichtung heraus als irgendwie gültig zu akzeptieren, wäre sozusagen Form höflichen Kommunikationsverhaltens zunächst mal. Dann kann man aber auch widersprechen. Es geht aber darum, das selbst zu wünschen zu wollen. Und das muss man sich offensichtlich erst einreden. Denn es wird ja hier nicht als eine Selbstverständlichkeit, sondern als eine Vorschrift präsentiert. Als nächstes eine positive Haltung zu haben, in der Lage zu sein, eher das zu sehen, was verbindet, als das, was trennt. Sich für etwas einsetzen, anstatt gegen etwas. Dann, besonders absurd, von vornherein davon ausgehen, dass die Beiträge anderer den Prozess bereichern werden. Und nicht sofort reagieren, das, was andere sagen, erst einmal wirken lassen. Also hier sieht man, finde ich, schon sehr deutlich, und das trifft gut zusammen mit dieser Emphase des Konsenses, die dieses ganze Papier und die ganze Kommunikationsform durchzieht, dass eigentlich, dass es hier erstens tatsächlich um eine, von allen politischen Zielen oder irgendwelchen konkreten Bestimmungen des Gegenstandes, um die es einem geht, abgelöste Kommunikations- und Verhaltensweise geht, die den Menschen erst einmal eingebläut werden muss und zu der sie auch Ja sagen sollen. Und dass zum anderen hier ständig, bevor man überhaupt dazu kommt, mal über einen Gegenstand zu sprechen, immer nur um Techniken geht, wie man Konflikte vermeidet. Das Ganze ist eigentlich nichts anderes als ein Papier mit Präsentation der Techniken von Konfliktvermeidung. Und genau so wird dann auch der Begriff des Konsenses da bestimmt, der als grundlegend für das Prinzip einer Bürgerversammlung beschrieben wird. Da heißt es in diesem Papier, die Versammlung soll friedvoll ablaufen, mit Respekt für alle Meinungen. Vorurteile und Ideologien müssen zu Hause gelassen werden. Konsens ist erreicht, wenn es in der Versammlung, wörtlich, keinen ausgesprochenen Widerspruch gegen den Vorschlag gibt. Dazu werden dann später Beispiele angeführt. Und daran erkennt man schon was ganz Entscheidendes für diese Versammlung, nämlich dass Konfliktvermeidung vor allem als eine bestimmte Form kommunikativen Verhaltens und als ein Effekt von einer bestimmten Kommunikationsweise begriffen wird. Da gibt es nämlich ein einzelnes Kapitel mit empfohlenen mündlichen Ausdrucksweisen für Moderatoren und Sprecher. Dazu heißt es, wir verwenden eine positive Sprache und vermeiden negative Aussagen, die einer konstruktiven Diskussion die Türen verschließen. Als Beispiel wird genannt, ernsthaft, fass diesen Hund nicht an oder er beißt dich, könnte formuliert werden als, sei vorsichtig mit diesem Hund, weil er dich beißen könnte und keiner von uns würde das gut finden. Zweitens, wenn wir hier keinen Konsens erreichen, werden alle Anstrengungen verschwendet gewesen sein, könnte formuliert werden als, es ist wichtig, dass wir einen Konsens in diesem Punkt erreichen oder es könnte uns passieren, dass wir als Gruppe an Kraft verlieren und keiner möchte, dass das passiert. Also hier werden sozusagen wirklich schon sprachkosmetische Empfehlungen gegeben, wie man zu reden hat, damit man von den anderen Gruppenteilnehmern, die möglicherweise, wovon man ja ausgehen muss, dieser Denke schon folgend nicht ausgegrenzt wird. Interessant ist nun, und das ist das andere Charakteristikum bei diesen Veranstaltungen, dass dieser auf Versöhnlichkeit getrimmte innere Zwang eben einhergeht, dass auch diese Emphase der Gefühligkeit und Verständigkeit einhergeht mit einer klar kodifizierten gestischen Sprache, das kennen alle wahrscheinlich schon das ist damals schon durch die Occupy-Bewegung bekannt geworden, dass also alle Teilnehmer durch irgendwelche Handzeichen, Ablehnung, Zustimmung oder so signalisieren, sodass das alle verstehen. Das kristallisiert sich am besten in diesem Prinzip des sogenannten lebenden oder menschlichen Mikrofons, das also darin besteht, dass das, was ein Sprecher sagt, von den Reihen nacheinander wiederholt wird. Ursprünglich war das erst einmal nur eine improvisatorische Reaktion darauf, dass bei einer der ersten Versammlungen dieser Art in New York der Einsatz von Mikrofonen verboten wurde. Das hat sich dann aber sehr schnell als eine feste Regel etabliert. Und gerade dieses Bild auch des menschlichen Mikrofons finde ich in verschiedener Hinsicht besonders prägnant, weil man das in einer Hinsicht verstehen kann als sowas wie eine Verinnerlichung und einerseits Tilgung, andererseits aber auch Immanentisierung von so einem Führerprinzip, in dem Sinne, dass da gar kein Einzelner mehr steht, dem die anderen lauschen. Also diese alte Hierarchie zwischen dem Sprecher und der ohnmächtigen oder dann eben zum Wahn agitierten Masse scheint nicht mehr vorhanden zu sein, dass aber andererseits jeder zum Sprecher und zum Repetitor des Sprechers werden kann und sozusagen die ganze Gruppe als ein Mikrofon für etwas fungiert, von dem gar nicht mehr klar ist, wer da eigentlich der Adressat ist, beziehungsweise der Adressat scheint eben genau diese Gruppe zu sein, die sich selber zum Sprachrohr macht. Das ist also nichts anderes als eine Kollektivierungsform, die eben genau deswegen und nicht, weil sie praktisch wäre, dann so massenhafte Begeisterung erzeugt hat. Und einher mit diesem Nachsprechen, was ja auch sehr stark an so Sekten oder bestimmte pseudo-religiöse Formen von Gruppentherapie und so gemahnt, genau dazu passt dann eben auch diese Bild- und Gestensprache, die da kodifiziert worden ist, und die im Grunde genommen ja auch nur darauf abzielt, argumentativen Austausch, Sprache im emphatischen Sinn, also ausgearbeitete Sprache, das Bemühen um prägnante Formulierungen und so weiter, als zu kompliziert zu vermeiden. Die Menschen verwandeln sich also einerseits in Nachsprecher, in Mikrofone, andererseits in sowas wie kommunikative Verkehrsschilder. Und das ist ja nun eine Tendenz, die sich nicht nur auf diesen Versammlungen auf etwas krude Art artikuliert, sondern die, denke ich, wirklich massenwirksam auf ganz andere Art geworden ist. So, wenn man sich die moderne Kommunikation in diesen ganzen sozialen Netzwerken ansieht, wo also auch sehr stark mit so ikonischen Momenten, ikonischen Bildern gearbeitet wird, die vermeintlich bestimmte Gefühle wiedergeben wollen, die man aber auch in einem Halbsatz formulieren könnte, wenn man sich Mühe gibt. Das scheint mir also tatsächlich ein massenhaftes Bedürfnis zu sein, diese eigentlich Regression von artikulierter Sprache auf ikonische Elemente, auf so eine Form von Verkehrsschildkommunikation, also und der wirklich eigentlich der freiwillige Verzicht, überhaupt sich über artikulierte Sprache mit allen ihren Ambivalenzen und ihren Möglichkeiten des Scheiterns einzulassen. Und das sind eben zwei Tendenzen, die in dieser Gruppendynamik, die da praktiziert wird, in diesem sozialen Verhalten, für das diese Camps ein Laboratorium tatsächlich zu sein scheinen, zusammenstimmen und gleichzeitig aber trotzdem ja sich widersprechen, nicht? Also einerseits diese Emotionalisierung von Kommunikation, wie man das vielleicht nennen kann, dass also Konfrontation unter jeden Preis zu vermeiden ist, keiner gekränkt werden darf und so weiter. Wie man das auch so aus antisexistischen und antirassistischen Kontexten zu Genüge kennt, wird amalgamiert mit einer Verkehrsform und Kommunikationsform, die eigentlich was unglaublich Brutales und Stumpfes hat, nämlich in der Regression von Sprache auf Verkehrsschilder, auf gewissermaßen ikonische Anweisungen und einer freiwilligen Reduktion der Menschen auf Sprachrohre für etwas, von dem gar nicht mehr klar ist, welchen Zweck das eigentlich hat. Und das scheint mir, wenn man das zusammenfasst, symptomatisch zu sein für das, was in diesen Camps eingeübt wird. Und diese Form des Zeltens, so in den Städten, also diese Tendenz, einen eigenen Raum abzuriegeln, innerhalb der urbanen Öffentlichkeit sozusagen einen Raum zu schaffen, der irgendwie aus dieser Öffentlichkeit herausfällt, erscheint mir vor allem, also vielleicht gar nicht so sehr wegen dieser naheliegenden so Verherrlichung von einfachen Existenzformen, die damit natürlich auch einhergeht, interessant zu sein, sondern weil eben diese Abschottung einhergeht mit der Konstruktion von einem sozialen Mikrokosmos, in dem diese Regeln, die ich hier versucht habe zu skizzieren, den Menschen eingebläut werden, die eben selber in keinem Verhältnis mehr stehen zu den konkreten politischen Zielen, die da möglicherweise formuliert werden und falsch oder richtig sein können, sondern die sozusagen eine eigene Politik sind. Und deswegen fände ich es wichtig, den Blick von dem, was da als gemeinsamer Zweck nach außen proklamiert wird, mal nach innen zu wenden, darauf hin, wie diese Gemeinschaften, die sich also da sozusagen ad hoc konstituieren, eigentlich funktionieren. Und dann kann man eben sehen, dass das, wie ich jetzt hoffentlich versucht habe, doch ganz gut an diesem Skript zu illustrieren, dass das eben tatsächlich eine Tendenz zu was Sektiererischem hat und genau darin besteht eben dieser totale, auf den ganzen Menschen zielende Anspruch, der die Art von Politik, um die es da geht, meines Erachtens unabhängig von den sozusagen ihr von außen aufgepappten Zielen ausmacht. Deswegen habe ich jetzt wenig gesagt über diesen Kult des Archaismus, der einfachen Lebensformen, also des gemeinsamen Suppekochens und der schlechten sanitären Anlagen und was da alles damit zusammenhängt. Das erscheint mir, denke ich, ohnehin recht plausibel zu sein und ist auch oft genug schon gesagt worden, dass das selbstverständlich so eine Art Kult des einfachen Lebens ist, der da auch gepflegt wird. Aber wichtiger scheint mir zu sein, dass das eben einhergeht mit diesen sehr modernen Techniken, die man da sich selbst sozusagen in Form von kollektiver Autosuggestion antrainiert und die im Gegensatz zu diesem Kultus der Einfachheit einen in der Tat im Endeffekt fit für das machen, was einen dann draußen in der Realität, von der man sich scheinbar abschottet, erst recht erwartet. Ja, so viel dazu. Thank you.